So, fangen wir an. Also, ich möchte euch herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ich staune, dass so viele da sind, trotz des wunderschönen Wetters. Das ist sehr verdienstvoll. Ich hoffe, ihr werdet es auch nicht bedauern. Aber ich gebe mir ohnehin immer Mühe. Bei der Gelegenheit wollte ich das ohnehin auch mal erwähnen, dass ich zwar immer freispreche, ohne ein Manuskript oder irgendwelche Notizen, die ich mir mache. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mich vorher doch ziemlich gründlich darauf vorbereite, auf jeden Vortrag. Und ich habe jetzt schon viele hier gemacht. Ich glaube, es sind schon über 100 in den letzten 2 Jahren. Und ohnehin steckt da nicht nur eine unmittelbare Vorbereitung, sondern auch viele Jahre Studium, Lesen, sich damit beschäftigen, meditieren und so weiter drin. Ich denke also, ihr kriegt so ungefähr die Summe all dessen mit, womit ich mich die letzten 40 Jahre beschäftigt habe. Also ja, teilweise ersetzt es auch ein kleines Studium.
Ja. Du guckst eher nach mir.
Ja, stimmt, weil da mehr Leute sitzen.
Ja, das ist klar.
Ja.
Ist schon logisch.
Ja. Kurze Zwischenfrage, war letzte Woche jemand da? Da war ja in der Zeitung eine Falschmeldung. Auch davor war hier eine Verwirrung, weil es gab zwei verschiedene Ausdrucke des Programms und in einem stand drin, dass letzte Woche was sein sollte, aber ursprünglich ausgemacht mit Michael hatten wir, dass nichts ist, weil er war weg und ich war auch weg. Ich war in Bern 3 Tage und Michael war in Urlaub und das hatten wir schon irgendwann im Frühjahr oder im Winter schon gesehen und dann hatten wir eigentlich eingetragen, Pfingstpause steht hier auch. Aber dann komischerweise ist irgendwie ein zweites Programm rausgekommen oder da ausgehangen und da stand irgendein Termin drin und naja, also. Aber es scheinen nicht jetzt viele Leute da gewesen zu sein. In der Zeitung war es auch drin, aber da kommen, glaube ich, auch nicht viele, viele Leute. So, ja, also das Thema heute wird aber auch ein bisschen anders sein, als es hier angegeben ist. Es war irgendwie insgesamt mit dem Programm ein bisschen durcheinander. Da ist ein Thema, steht hier, das, wozu ich mich eigentlich nicht gefragt wurde. The Golden Age of Sanskrit, der buddhistische Beitrag zur indischen Philosophie. Darüber haben wir ja eigentlich schon sehr intensiv gesprochen und das brauchen wir nicht nochmal wiederholen. Also das haben wir ja schon an vielen, vielen Abenden behandelt, vor allem die sogenannten 4 philosophischen Schulen, das haben wir ja im Winter und im Herbst ausführlich behandelt, die verschiedenen Savastivada und Vaibhashika, Sautrantika und so weiter, Yogacara und so weiter. Also das brauchen wir nicht nochmal wiederholen. Deswegen dachte ich, ich möchte heute eher ein Thema aufgreifen, worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben und was aber doch von großer Bedeutung ist. Aber denjenigen, die jetzt sozusagen zu diesem Thema doch gekommen sind, den wollte ich noch ein klein bisschen was rüberreichen, damit sie nicht ganz frustriert sind. Und deswegen habe ich es genannt, wie heißt es jetzt, irgendwas, ich glaube, Buddhismus als Aufklärung, der Beitrag der indischen Philosophie zur indischen Kultur und zur westlichen Kultur. Also was ist der Beitrag des Buddhismus damals vor? Ja, 1500 Jahren, sagen wir mal, gewesen und jetzt heute in unserer Gegenwart und vor allem hier im Westen. Also so eine Verbindung zwischen den beiden herzustellen. Als Einstieg vielleicht zunächst mal, wenn ihr in den letzten Wochen im Fernsehen, in der Zeitung, Radio und so weiter ein bisschen genauer hingehört habt, dann ist euch vielleicht ein Wort in Erinnerung oder aufgefallen, das man jetzt seit einem halben Jahr, aber auch schon etwas länger, ständig hört. Und zwar das Wort Identität. Alle suchen verzweifelt nach ihrer Identität. Die Europäer, die europäische Identität, was ist das? Ja, suchen, also die Europäer suchen nach ihrer Identität oder gibt es überhaupt eine europäische Identität? Die Deutschen suchen nach ihrer Identität. Und die Engländer und die Schotten und die Polen und die Ungarn und so weiter, die Österreicher wissen auch nicht so richtig, was ihre Identität ist, ob das mehr ist als Maria Theresia und so weiter. Also es, und dann gibt es politische Gruppen, die suchen nach ihrer Identität, die Moslems suchen nach ihrer Identität und wollen sie bewahren. Also vor allem geht es dann immer darum, diese Identität, wenn man sie gefunden hat, dann auch zu bewahren und zu verteidigen und gegen andere Identitäten gleichsam aufrechtzuerhalten. Und es gibt ja dann Gruppierungen, sehr fanatische politische Gruppierungen, die dann unbedingt irgendeine Identität verteidigen wollen mit Gewalt und Waffen und Terror und dergleichen oder eben mit politischen extremen Sichtweisen. Es gibt innerhalb der neuen sogenannten populistischen Bewegung gibt es eine besonders radikale Gruppe, die versucht auch sehr intellektuell sich zu geben, was ihnen nicht so ganz gelingt. Aber sie versuchen es also und die nennen sich die Identitären. Die gibt es vor allem an Universitäten, also an verschiedenen Universitäten treten jetzt überall die sogenannten Identitären auf, ja. Also die unbedingt nach ihrer nationalen Identität schürfen und das müssen wir verteidigen und so weiter. Das, worüber ich sprechen will, hat sehr, sehr viel damit zu tun. Denn es war genau das Thema, das auch den Buddha oder Indien, die buddhistische Philosophie vor 2500 Jahren schon sehr beschäftigt hat und was die ganze Geschichte des Buddhismus begleitet. Und vor allem eben auch die indische Kultur. Und es war genau das, wo der Buddha sagte, kurz gefasst, und das könnte man sagen, das ist der ganze Inhalt seiner Lehre, es gibt keine Identität. Vergesst das. Vergesst das, danach zu suchen und danach zu forschen und dann zu glauben, jetzt habt ihr sie gefunden und jetzt müssen wir sie unbedingt verteidigen und das dann auch noch mit Gewalt und Radikalität und so weiter, es schafft nur Leiden. Ja. Dieses Konzept von Identität ist etwas, was unrealistisch ist, was der Wirklichkeit nicht entspricht. Und weil wir, aber, oder wenn wir es und solange wir danach suchen und dafür kämpfen, schaffen wir nur Leiden. Denn was heißt Identität? Ja? Das ist eigentlich das, worüber wir schon sehr oft gesprochen haben. Es ist, dass etwas immer mit sich selbst identisch ist. Und das heißt, es bleibt immer gleich. Also etwas, was sich nicht verändert, was immer gleich bleibt, was immer sozusagen unveränderlich mit sich identisch ist eben. Also das Ewige, das Unveränderliche, das Absolute. Im Grunde müsste man sagen, wenn überhaupt, also wenn man eine Identität suchen will, dann kann die einzige Identität kann nur Gott sein. Nur Gott ist mit sich selbst identisch, sofern es ihn überhaupt gibt. Ja. Aber im Christentum und in monotheistischen Religionen, und die sind ja eben auch monotheistisch, das heißt auf einen Gott ausgerichtet, dort glaubt man daran, dass es so eine Identität gibt und diese absolute Identität ist Gott. Und genau so wird er auch im Alten Testament ja beschrieben oder beschreibt er sich selber, wenn ihr euch erinnern könnt, Moses, als er da in der Wüste Sinai herumirrt und dann da auf den Berg Sinai geht und dann zu einem Feuer begegnet und so weiter und dann weiß er, das ist Gott, und fragt ihn, wer bist du, wie nennst du dich? Ja, gleichsam, was ist dein Name? Und dann sagt er, ich bin der, der ich bin. Und das ist Identität. Ja, es ist mit sich selbst, das zu sein, was mit sich selbst identisch ist. Und im Grunde sagt dieser Satz aber schon, nur Gott kann mit sich selbst identisch sein. Er ist ewig, nur er ist ewig, unveränderlich, immer da. Alles andere, die Welt, die Schöpfung, das, was er also gleichsam in die Welt gesetzt hat, ja, oder als Welt gesetzt hat, kann nie mit sich selbst identisch sein, denn es ist ja schon mal erstens von Gott gemacht und zweitens ist es immer veränderlich. Es ist vielfältig, es gibt unglaublich vieles und es ist ständig in Veränderung, im Kommen und Gehen, im Entstehen und wieder Vergehen. Also da ist nichts, was bleibt und was irgendwie erfasst werden kann und was letztendlich sagen kann, ich bin das, was ich bin, ja? Sondern ich bin eben das nicht mehr, was ich bin. Ich bin heute was anderes, als ich vor 30 Jahren war. Und jeder von uns weiß, wir sind alle keine Babys mehr, ja? Wir sind nicht so kleine, die jetzt da strampeln hier im Raum, ja, und kreischen, sondern wir sehen ganz anders aus und fühlen uns auch ganz anders. Und so wie wir mit 20 waren, sind wir auch leider auch nicht mehr. Ja. Also bei dir noch vielleicht. Genau. Aber bei die Mehrheit jetzt von uns nicht. Aber diese Vorstellung war eben die Vorstellung eigentlich vieler Religionen. Der Religion, die vor 2.500 Jahren entstanden sind, und das sind eben vor allem die monotheistischen Religionen, also die Vorstellung des Judentums, des Christentums, des Islam. Und dann aber auch in Indien die Religion, die dort damals herrschte zur Zeit des Buddha und die man Brahmanismus nennt. Und deswegen auch Brahmanismus, weil Brahman oder Brahman diese oberste Identität ist. Brahman ist im Hinduismus eben auch, oder im Brahmanismus genauer gesagt, die höchste absolute Identität. Das, was zu sich selbst sagen kann, ich bin der, der ich bin. Ja? Und genau so wird er auch in Indien verstanden. Ja? Und deswegen gibt es für den Brahman eben noch ein zweites Wort, einen zweiten Begriff, mit dem er identisch ist wiederum, und das ist Atman. Ja? Das Atman, das wahre Selbst, oder die Weltseele oder unsere innerste Seele, Geist, Identität. Ja? Und die letztendliche Aussage des Brahmanismus ist dann, dass eben das Brahman in uns mit dem Brahman in allem identisch ist. Und jetzt sagte der Buddha an eine Gottheit, einen absoluten Gott, der mit sich selbst identisch ist, glaube ich nicht, denn wenn ich den für wahr halten sollte oder für existierend halten sollte, dann wäre das etwas, was ist, ja, also was ein festes, gleichsam ein Gegenstand ist oder ein Etwas ist oder ein Ding ist, ja. Und damit, dass es aber etwas ist, ein Etwas ist, ist es ja schon ein Teil der Welt. Ja? Also Gott oder Gott, wie man ihn nennen will, also Gott oder Allah oder Atman, Brahman und so weiter, wenn ich mir das vorstelle als Etwas, was beständig ist, dann ist es doch dadurch, dass ich es mir vorstelle, immer schon ein Teil der Welt. Ja? Also dessen, was veränderlich ist. Ich kann also nie zu einem Teil sagen, dass es das Ganze ist. Oder dass es sogar darüber hinausgeht, also gleichsam das Absolute ist. Ja? Und von daher hat der Buddha diese ganze also die Vorstellung von einem höchsten absoluten Gott oder einer höchsten Identität als Illusion bezeichnet, als eine Selbsttäuschung. Und wenn Gott, schon Gott gleichsam überhaupt nicht greifbar ist, ja, für uns Menschen, es gibt keine, gleichsam auch wir können keine irgendwie begriffliche Identität herstellen, wir können es nicht begrifflich fassen, dann ist es der Mensch schon gar nicht. Ja, weil alles, was weltlich ist, irdisch ist, was existiert, existiert eben in Veränderung. Ja, es ist nicht bleibend. Das war seine radikale Kritik an allen Religionen, die eben einen Gott aufstellen und ein absolutes, das man irgendwie greifen und erfassen kann. Also versteht ihr, was ich meine?
Ja. Ich meine, es ist ja die Frage, wie man es auffasst. Wenn man diesen Gottbegriff vielleicht als geistiges Wesen oder als Geistigkeit, wie auch immer, jetzt bezeichnet oder sehen würde, dann wäre das ja jetzt nicht unbedingt dieses Griff zu greifende, dieses Etwas, sondern das über dem Materiellen stehen würde.
Es ist ein geistiges, dann ist es ein geistiges Etwas. Ein geistiges Etwas. Es ist auch ein Etwas. Es ist immer ein Etwas. Denn etwas, du kannst nur etwas denken. Du kannst nicht nichts denken oder du kannst nicht etwas, was nicht ist, denken.
Ich meine, es gibt halt im Faust den Ausspruch, du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. Das sagt der Erdgeist zum Beispiel.
Ja.
Es ist dieses, du begreifst das, was du begreifst, aber es gibt vielleicht noch was, was höher hinausgehen will oder ist, als geistig, und das kannst du nicht erfassen. Aber es würde trotzdem als so etwas da sein, ja, als existent angesehen werden können.
Naja, das ist jetzt eine spezielle Aussage von Mephisto.
Nein, das ist Erdgeist.
Mephisto.
Es geht mir darum, dass man eventuell doch eine geistige Instanz sehen könnte. Also ich bin jetzt nicht der Überzeugung,
aber als
Konzept, ja. Was höher ist als das, was ich begreife, was aber jetzt nicht greifbar ist als Materielles an sich.
Aber du sagst ja selber eine Instanz. Wir können nur Worte bilden, wir können nur Begriffe dafür bilden und damit ist es immer Fass. Also verbinden wir immer die Vorstellung, dass wir es erfassen und festhalten können. Ja? Und ob das materiell ist oder geistig ist, das ist da egal. Es ist immer ein Etwas, ein Begriff, ein Wort, ein Ding, eine Vorstellung, was auch immer, oder eine Institution. Der Geist kann gar nicht anders, als seine Natur ist das Ergreifen. Ja. Und deswegen kann er das Absolute, das Göttliche, das, was über alles Ergreifen hinausgeht, kann er nicht ergreifen, ja? Das ist absurd, das kann er nicht, ja?
Aber dass es nicht existent sei.
Ich sage ja nicht, dass es nicht existent war, sondern es ist nicht in dem Sinne existent, dass ich es nicht greifen kann. Ne?
Okay.
Ja. Jetzt haben wir ja viel über diese Identität gesprochen, aber wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, nimmt man raus, dass es sehr viele Begriffe gibt, die man jahrelang oder jahrzehntelang falsch verwendet hat.
Yeah.
Und die Identität, glaube ich, ist ein falscher Begriff. Was sie eigentlich suchen, das sind Eigenschaften, die sie charakterisieren, auf die sie immer wieder zurückkommen können.
Ja, aber da ist auch die Vorstellung drin, dass sich das nicht verändert.
Ja, aber kann es nicht Eigenschaften geben, die sich tatsächlich nicht verändern?
Also theoretisch.
Das gesamte Ding verändert sich ja immer, aber dass es bestimmte Teile gibt, die dann immer gleich bleiben.
Theoretisch könnte man danach suchen, ja. Dass da irgendetwas ist, was sich nicht verändert. Könnte man danach suchen, ja. Aber ich glaube, dem dient ja jetzt die Meditation. Ja. Dem dient, sagt der Buddha, okay, wenn ihr dran glaubt, da gibt es etwas bei euch, was sich nicht verändert, was sich gar nicht verändern kann, dann forscht danach. Und dieses Forschen ist Meditation. Ja. Und seine Erfahrung war, da ist nichts zu finden. Ja. Es ist alles so unbeständig, es ist nichts Festes, nichts Greifbares da. Aber das Thema, ich will es jetzt auch nicht zu sehr auswalzen, jetzt kommen wir dann wieder in philosophische Diskussion, die wir ja schon oft geführt haben. Ich will das jetzt nur als Aufhänger nehmen für eine historische Situation. Ja? Also dass die Situation in Indien vor 2500 Jahren, als der Buddha gelebt hat, war genau eine solche, wo eben auch in der indischen Kultur sowohl die ganze Kultur wie auch die einzelnen Menschen nach ihrer Identität gesucht haben. Und das war auch als Auftrag gegeben von der Religion, die dann da entstanden ist. Es waren die Upanishaden hauptsächlich, die auch auf Meditation dann teilweise beruht, dieses Selbst oder dieses Atman zu finden. Und der Buddha hat da eben jetzt etwas entgegengesetzt und das will ich jetzt nochmal lesen. Wir haben das schon ein paar Mal behandelt, aber ich will es nur nochmal als Aufhänger einbringen. Diese kurze Lehrrede, die relativ sehr kurz ist, erstaunlich kurz ist im Vergleich zu vielen anderen Lehrreden, aber die so dicht und komprimiert das enthält, was der Kern, wenn man von Kern überhaupt sprechen kann, der buddhistischen Lehre und Praxis ist. Ja? Und das ist dieses berühmte, diese Lehrrede gegenüber dem Mönch Kacayana. Also da heißt es, so habe ich gehört. In Savati weilend begab sich der edle Kacayana oder Kacchanakotta, das heißt Sohn, das ist sein Familienname. Kacayana, sage ich jetzt mal, zum Erhabenen. Dort angekommen, begrüßte er den Erhabenen und setzte sich auf eine Seite. Daraufhin sprach der edle Kacayana zum Erhabenen. Rechte Sichtweise, Herr, sagt man, was ist rechte Sichtweise? Also darum geht es jetzt uns gleichsam um die Essenz der richtigen, des Verständnisses der Lehre des Buddha. So könnte man es übersetzen. Der Buddha antwortete, auf zweierlei gestützt ist diese Welt mehrheitlich, auf das Sein und oder auf das Nichtsein. Also die Menschen glauben entweder an das, was ist, oder an das, was nicht ist. Wer das Entstehen der Welt, Kacchana, mit rechter Weisheit gesehen hat, für den gibt es in der Welt kein Nichtsein, also kein Nichts. Es gibt kein Nichts. Wer das Vergehen der Welt, Kacchana, mit rechter Weisheit gesehen hat, für den gibt es in der Welt aber auch kein Ist oder kein Sein. Das heißt also etwas, was immer ist. Wie gesagt, in der Welt. Es geht um die Welt. In der Welt gibt es nur Prozesse, Veränderungen und Dinge, die entstehen und wieder verschwinden. Aber es gibt nichts in der Welt, im ganzen Universum, nichts, was immer gleich bleibt und mit sich identisch ist. Man könnte fragen, ob es darüber hinaus im Jenseits etwas gibt. Ja? Aber das ist dann wieder ein Etwas. Und damit liegen wir aber schon wieder falsch. Und deswegen Sprache scheitert an diesem Punkt, ja, in jedem Falle. Aber es geht jetzt dem Buddha um die Welt und das, was in der Welt ist, ob es das Sein oder Nichtsein gibt. Sich annähern, anhaften und hängen bleiben, daran ist diese Welt mehrheitlich gebunden. Also anhaften, ergreifen, behalten wollen. Dieses sich annähern und anhaften ist das Fixieren des Geistes, das daran hängen bleiben, das dazu neigen. Oder umgekehrt. Er geht nicht daran, er haftet nicht an, er fixiert sich nicht an der Idee. Und jetzt kommt dieses Wort, dies ist mein Selbst, und das heißt nichts anderes als, ich, das ist meine Identität oder ich bin meine Identität, ja, oder ich habe meine Identität. Also er fixiert sich nicht an dieser Vorstellung. Er fixiert sich auch nicht an der Vorstellung, dass Leiden entsteht und Leiden vergeht. Und ja, da lasse ich jetzt ein paar Sätze aus, sonst wird es zu kompliziert. Alles ist Kacchana, das ist das eine Extrem, alles ist nicht, das ist das zweite Extrem. Diese beiden Extreme vermeidend zeigt der Tathagata, also der Buddha, der Erwachte, die Lehre als mittleren Weg. Und dann geht es weiter, was ist jetzt seine Antwort darauf, was ist das, was er lehrt? Also hier hat er jetzt nur gesagt, was er nicht lehrt. Ja? Also er lehrt weder sein, noch lehrt er nicht sein, sondern gleichsam dazwischen oder einen mittleren Weg, zwischen den Extremen sein und nicht sein, einen Weg dazwischen. Und dieser Weg dazwischen heißt, dies ist, weil jenes ist, und dies ist nicht, weil jenes nicht ist. Dies entsteht, weil jenes entsteht, und dies vergeht, weil jenes vergeht. Und dann kommt, das hatte ich hier schon oft gezeigt, hier dieses Rad, dieser Kreislauf des bedingten Entstehens. Wie gleichsam in einem Zirkel, zirkulären Kreislauf, die Dinge ständig entstehen und vergehen, und zwar hauptsächlich durch unser eigenes Bewusstsein. Also wir wirken in unserem Geist und in unserer Wahrnehmung, mit unseren Gefühlen, dass für uns etwas entsteht oder ist, aber wir können es nicht verhindern, keiner von uns kann verhindern, dass das, was wir für existent halten, wieder verschwindet. Ja? Nichts können wir festhalten. Wir können keinen Gedanken, wir können keine Idee, unser Aussehen können wir nicht festhalten, diese Situation jetzt heute Abend können wir nicht festhalten, in 2 Stunden ist die wieder vorbei, wir können nicht die Sonne festhalten, die geht jetzt nämlich auch in 1 Stunde unter, wir können die Politik nicht festhalten, wo wir hingucken, Autos, was auch immer, Vögel, alles ist in 1/2 Stunde spätestens wieder vergangen, ja? Oder in ein paar Stunden. Und das ist gleichsam der Zustand der Welt und wir wirken daran mit, dass es entsteht und unser Problem unser Problem ist aber, dass wir nicht, das nicht zulassen wollen, dass alles nicht greifbar ist, nicht fassbar ist. Also letztendlich, dass wir nicht akzeptieren können, dass letztendlich, wie der Buddha dann oder spätere Lehrer dann ganz radikal sagen, alles leer ist. Ja, wir können diese Leerheit der Wirklichkeit, also die Tatsache, dass da überhaupt nichts irgendwie festgehalten werden kann und wir das uns aneignen können und sagen, jetzt habe ich es, ja, ach, da kann ich mich jetzt ausruhen, das ist das, was mich jetzt tröstet oder woran ich mich binden kann, dass so etwas nicht zu finden ist. Ja. Und das ist das Problem, warum das Abendland vor allem, aber nicht nur Europa oder praktisch die ganze Menschheit immer nach Identität sucht. Es ist nämlich nichts anderes als die Angst davor, dass wir nichts festhalten können. Ja, mit Identität suchen wir nach etwas, was wir greifen und festhalten können. Wenigstens ich möchte doch existieren, ja. Und ich möchte mich an mir festhalten. Das soll doch sein, ja. Und die größte Herausforderung für dieses Ich ist, dass es aber sterblich ist, dass es irgendwann auch nicht mehr ist. Ja? Und das können wir einfach nicht akzeptieren, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass dieses Ich bleibt, und zwar ewig bleibt, immer bleibt. Und wenn ich weiß, dass wir 500 Jahre alt werden oder 1000 Jahre oder noch mehr, dann sollen wir wenigstens durch Wiedergeburt weiter existieren. Ja? Wiedergeburt ist nämlich auch so ein Konzept, das eigentlich ein Täuschungskonzept ist. Deswegen lehrt der Buddhismus nicht Wiedergeburt, sondern er will uns befreien davon. Also ist ja auch so eine oft verbreitete Vorstellung, der Buddha würde Wiedergeburt lehren oder würde uns das mehr oder weniger gleichsam verempfehlen oder so. Gar nicht. Im Gegenteil, er sagt, nee, das ist auch eine Täuschung. Ja, also es geht darum, dass diese Identitätssuche, und das ist also meine Behauptung, und das ist, würde ich sagen, auch die Behauptung des Buddha, dass sie vergeblich ist, dass wir dieses Identische nicht finden und dass wir damit zurechtkommen müssen in diesem Leben und in unserem Dasein und in der Welt, dass es nirgendwo zu finden ist, nirgendwo irgendeine Identität oder etwas Identisches, etwas Bleibendes, etwas, was wir ergreifen und festhalten können, uns aneignen können, mit dem wir sagen können, damit bin ich identisch, ich bin Deutscher, ja, ich bin immer Deutscher und das ist, worauf ich stolz bin, dass selbst das kann in Frage gestellt werden. Ja, also wenn ich zum Beispiel mich betrachte, unsere Familie, Dann bin ich in unserer Familie, kommen wir aus der Schweiz und ein Teil aus der Schweiz und ein Teil aus Italien. Also letztendlich bin ich eben auch kein Deutscher. Aber was ist ein Deutscher? Ja? Wenn man weiter zurückgeht, bis zu den Römern, dann löst sich die Vorstellung von Deutschsein ja völlig auf. Dann sind wir Römer, Kelten, Germanen, Vandalen, Sweben, Alemannen, Kelten, alle die sich hier darum getrieben haben. Ja. Viele sind auch Franzosen, hier im Schwarzwald zum Beispiel. Sehr viele Schwarzwälder stammen aus Österreich, das sieht man an den Familiennamen. Die meisten Schwarzwälder sind nämlich erst nach dem 30-jährigen Krieg hier eingewandert. Da, wo ich wohne, im Münstertal, die meisten Namen sind österreichische Namen, letztendlich. So, aber der Buddha hat es jetzt nicht nur so, wie soll man sagen, so salopp gemeint, wie ich das jetzt darstelle, sondern es ging um das Spirituelle, es ging um gleichsam diese Atman-Identität. Und sein Beitrag gleichsam zur religiösen oder spirituellen oder ich würde eben eher sagen philosophischen Entwicklung der Menschheit war zu sagen, und das ist gleichsam sein Aufklärungsbeitrag, Leute, vergesst dieses Streben nach Identität, sondern lebt einfach, lebt im Dasein, lebt im Hier und Jetzt und seid verbunden mit dem, was hier und jetzt ist, kümmert euch darum, ja. Und entwickelt da Einsicht und Mitgefühl, als nach irgendeinem Konzept zu suchen, was da irgendwo da oben schwebt, was wunderbar sich anhört, ganz toll, ja, aber was letztendlich nicht real ist, nicht in der Realität zu finden ist. Ja. Also er war eigentlich sehr, sehr pragmatisch. Ja. Er war kein großer Visionär oder Heilsprediger oder sowas, oder er hat keine große Metaphysik aufgestellt, sondern er war sehr pragmatisch. Er sagte, haltet euch an das, was hier und jetzt ist. So, und das war auch zu seiner Zeit eine gewaltige Herausforderung. Es war also für den ganzen Brahmanismus die Herausforderung, denn wie ich schon sagte, dort geht es darum, dieses Absolute zu finden. Brahman zu finden, Atman zu finden, das war die eine Herausforderung. Und die zweite war aber die, dass auf diesem Identitätskonzept die indische Gesellschaft beruht hat. Und das war in Griechenland oder anderen Regionen der damaligen Welt ganz genauso. Ja. Also in Indien zum Beispiel eben das Kastensystem. Dieses Kastensystem hatten wir im Westen genauso, ja. Also die griechische Gesellschaft war auch ein Kastensystem. Wir wissen alle, dass die griechische Arbeit auf Sklavenarbeit beruht hat, ja. Also Sklavenmenschen, die absolut überhaupt gar keine Rechte hatten, nichts, keine. Ein Sklave konnte getötet werden, sein Besitzer konnte nie dafür bestraft werden. Ja? Man konnte mit den Sklaven machen, was man wollte. Man konnte die Mädchen vergewaltigen, man konnte sie umbringen, man konnte machen, was man wollte. Da gab es kein Recht. Niemand, der irgendwie da angerufen werden konnte und wo man seine Würde, Menschenwürde einklagen konnte. Und dazwischen gab es dann noch andere Schichten, wie Bauern, freie Bauern und Ritter oder Krieger und also die berühmten griechischen Kämpfer oder Krieger und ein Adel und Priesterkaste. Also es war eigentlich völlig gleich, die gesellschaftliche Struktur. Aber in Indien war es insofern noch ein bisschen schärfer, als in Indien die Religion behauptet hat, dass dieses System wäre so alt wie die Welt selber. Ja, also mit der Schöpfung der Welt, in dem also ein Gott die Welt geschaffen hat, hat er auch das Kastensystem geschaffen. Das heißt, man kann nichts dran ändern. Es ist absolute Identität da. Ja? Also die Brahmanen sind immer identisch Brahmanen, die Krieger immer Krieger. Ein Händler oder Bauer ist immer Händler. Er kann nichts daran ändern. Während seines ganzen Lebens hat er keine Chance, da jemals rauszukommen. Ein Schuhputzer oder ein Gerber, und das war ziemlich unten, oder jemand aus der Gerberfamilie, also auch Frauen oder so, hatten nie eine Chance, aus dieser Kaste rauszukommen. Sie durften auch nicht in eine andere Kaste hinein heiraten. Und was dann besonders krass war, in den untersten Kasten, sie durften auch nicht an der Religion teilnehmen. Sie waren völlig ausgeschlossen aus der brahmanischen Religion, das heißt, sie durften noch nicht mal opfern. Wobei das Opfer ja auch schon mal nicht so toll ist. Ja, man muss ja Geld geben oder Kühe geben oder also etwas hergeben. Das war ja schon gar nicht so eigentlich so erfreulich, ja, diese Art von Religion, die auf Opfer beruhte. Aber noch nicht mal das durfte man, ja. Also man durfte gleichsam dem Brahman noch nicht mal Geschenke machen. Weder Kühe oder Schafe oder Geld, was auch immer. Also sie hatten im Grunde auch keinen Zugang zu irgendeiner Erlösung. Also auch nach ihrem Tod waren sie einfach immer unterste Kaste. Ja. So, und indem der Buddha dieses Identitätskonzept angegriffen hat, hat er nämlich genau sowohl die gesellschaftliche Situation völlig in Frage gestellt und es möglich gemacht, dass Veränderung passieren kann, ja, also das, was für uns heute zumindest ideell möglich ist, ja, und in Amerika besonders, dass jeder Tellerwäscher kann zum Milliardär werden, ja. In der Realität ist das da zwar dann doch meistens theoretisch, aber wir haben immerhin die Möglichkeit, dass ein Arbeitersohn auch Bundeskanzler werden kann oder eine Pfarrerstochter und so weiter. Merkel musste nicht auch Pfarrerin werden, sondern sie konnte Bundeskanzlerin werden und sie konnte Physik studieren. Also wir haben heute die Möglichkeit, unser Leben selbst zu gestalten und unsere irgendwelche Ziele zu verwirklichen. Und das ist nur möglich, weil wir keine festgelegte Identität haben. Ja? Darüber, das muss man sich bewusst sein. Wenn wir das hätten, dann ginge das nicht. Ja, dann wäre genau das, was man hier in Deutschland auch noch vor wenigen Jahrzehnten sagte, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, also ein Bauer hier aus dem Schwarzwald, der ist halt immer Bauer. Und ein Handwerker ist immer Handwerker und ein Holzfäller ist immer Holzfäller und so weiter. Ja, oder eine Näherin, auch die Töchter und die Enkeltochter ist auch immer Näherin. Ja, also wir glauben ja selber nicht an dieses Identitätskonzept. Und weil es nämlich der Weg zur Emanzipation ist, zur Befreiung, zur Veränderung, weil es Offenheit heißt, ja. Wir können alles uns verwirklichen, was wir wollen. Und das gilt jetzt eben aber nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wiederum religiös, spirituell. Das ist ja ein Hauptinhalt dann auch gerade des tibetischen Buddhismus, dass wir uns also visualisieren können als weiße Tara oder als Amitabha oder Bodhisattva, Chenrezig und so weiter. Ja? Also mit allen diesen Gestalten, wie wir sie hier auf den Tankas haben und so, können wir uns identifizieren oder visualisieren und identifizieren. Aber jeder, der diese Meditation schon gemacht hat, weiß, es geht nur für ein paar Sekunden, dass wir uns identifizieren können, für den Moment. Für den Moment der Identifikation. Aber danach ist wieder vorbei. Und es wäre fatal, wenn einer diese Meditation macht und dann glaubt, ja, ich bin jetzt der Buddha Amitabha. Ja. Ja. Dann neigt man nämlich ein bisschen zum Verrücktwerden. Ja. Das wird dann gefährlich, wenn jemand rumläuft und sagt, ich bin Tara. Ja. Ja. Das sind dann die Fälle, wo dann Meditierende dann oft in die Psychiatrie verwiesen werden. Und da gibt es viele Menschen, die halten sich für Napoleon oder für alles Mögliche. Also das war, man sieht daran, dass das war für die indische Kultur und Gesellschaft eine enorme Befreiung. Ja, sowohl spirituell, religiös, wie eben auch gesellschaftlich. Und es ist aber klar, das hatte ich ja schon angedeutet, dass es aber Kräfte gab, denen das nicht gefallen hat, ja, sondern die dagegen gearbeitet haben und die das versucht haben und damit den Buddhismus versucht haben zu verhindern, beziehungsweise aus Indien zu verschwinden zu lassen. Ja? Und das war dann sehr stark die Religion, die dann nach dem Buddha kam, was wir heute Hinduismus nennen. Also die den Buddhismus vor allem dann in seinen Philosophien sehr, sehr scharf bekämpft haben. Solche Auseinandersetzungen kennen wir ja auch in anderen Gegenden der Welt. Und da lief es oft auch kriegerisch und gewalttätig. Und wir haben es ja auch heute, ja. Zumindest, das sagte ich ja schon, muss man für Indien doch anerkennen, dass diese Auseinandersetzung weitgehend gewaltlos abgelaufen ist. Es war hauptsächlich eine religiöse und eine philosophische Auseinandersetzung. Es gab aber auch Zeiten, wo tatsächlich auch Gewalt mit im Spiel war. Und diese intellektuelle oder philosophische Auseinandersetzung, das ist das, was hier steht, the Golden Age of Sanskrit, also diese Zeit von, sagen wir mal, ungefähr null, also die Zeit, wo dann im Westen Jesus gelebt hat, also Beginn unserer Zeitrechnung, der westlichen Zeitrechnung, null bis 1000 nach Christus. Also 1000 Jahre lang, diese 1000 Jahre lang nach Christus, diese Zeit, das ist diese sogenannte Golden Age of Sanskrit, also die Hochblüte der indischen Philosophie, sowohl auf buddhistischer Seite wie auf hinduistischer Seite, wie auch, es gab ja noch diese dritte Religion bei den Chinas. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, weil wir das schon ausführlich behandelt haben. Nur aber nochmal daran erinnern, eben, dass es da wirklich schon um sehr gravierende Dinge ging, nämlich was. Wie stellen wir uns gleichsam, also was ist unser Lebensweg, ja, was ist das Ziel, was ist unsere Religion oder Spiritualität oder Philosophie auf der einen Seite und andererseits aber, was ist unsere, wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten? Und da muss man jetzt leider sagen, dass im Laufe dieser 1000 Jahre der Buddhismus zunehmend in die Defensive geriet. Ja, also man kann sagen, es beginnt schon ab 600 nach Christus und dann vor allem aber 800, wo der Brahmanismus, nein, der Hinduismus immer stärker wird. Und wo dann auch bestimmte Lehrer auftreten, besonders Shankara, die den Buddhismus so geschickt kritisieren oder bekämpfen, wie auch erfolgreich, dass nach 800 der Buddhismus in Indien einen Niedergang erlebt. Und das hat eben auch wiederum zwei Seiten. Auf der einen Seite ist diese religiös-philosophische, und da würde ich sagen, der Niedergang hängt damit zusammen, dass erstens die Buddhisten selber teilweise wieder hinduistische Ideen aufgenommen haben. Und sich haben davon beeinflussen lassen und umgekehrt der Hinduismus viele buddhistische Ideen übernommen hat. Sehr, sehr viele. Und vor allem dieser Shankara hat sehr viele buddhistische Ideen übernommen. Und dadurch wurde für die Mehrzahl der Menschen überhaupt gar nicht mehr durchschaubar, was ist jetzt eigentlich Buddhismus, was ist Hinduismus, unterscheiden die sich überhaupt oder ist es nicht eigentlich doch alles das Gleiche? Und das also selbst für hochgradige Spezialisten war das zum Teil nicht mehr wirklich richtig erkennbar. Es ging ineinander über, ja. War so ein fließender Übergang. Und das hat dann eben bewirkt, dass gleichsam der Buddhismus zunehmend von dieser Hinduisierung, wie sie dann auch passiert ist, aufgesogen wurde. Warum war die Hinduisierung so stark? Das hat eben jetzt aber gesellschaftliche Gründe, weil nämlich der Buddhismus hauptsächlich in den Städten verankert war. Es war die Religion der städtischen Bürger, die wie heute ja gleichsam aufgeklärter waren, moderner waren, offener dachten, viele, die auch Händler waren, ja, und oder auch gebildet sehr gebildet waren, Sanskrit beherrscht haben, während auf dem Land, in den Dörfern, hat nach wie vor dieser alte Opferkult, dieser brahmanische Opferkult immer noch gleichsam vorgeherrscht. Der hat sich da erhalten und da hat sich im Grunde nichts verändert. Der ist gleich geblieben. Und Indien hat eben nicht nur einen Niedergang des Buddhismus erlebt, sondern auch einen insgesamt einen kulturellen und wirtschaftlichen Niedergang. Also ab dem 8. Jahrhundert ging es in Indien mit dem kulturellen Stand oder Leben oder Wirtschaft und so weiter, ging es bergab. Die Städte sind verarmt und vieles hat nicht mehr so gut funktioniert wie vorher. Und damit ist letztendlich der Buddhismus sehr, sehr geschwächt gewesen. Und dann kamen die Moslems, der Islam. Und da die indische Gesellschaft eben insgesamt sehr geschwächt war, hat der Islam Indien überrollt. Ja, und ist in diese Lücke, praktisch diese Schwächung der ganzen Kultur und Gesellschaft hineingestoßen und hat jetzt da seine Herrschaft errichtet und hat dabei dann eben auch alle buddhistischen Klöster zerstört und die Mönche vertrieben oder umgebracht und viele sind dann nach Tibet geflohen oder nach China oder auch Südostasien, Sri Lanka oder dann eben Südostasien. Von daher muss man in gewisser Weise sagen, ist dieser Aufklärungsimpuls des Buddha in Indien letztendlich gescheitert. Ja, er hatte sich 1700 Jahre lang halten können, aber ist letztendlich gescheitert und dann kam in Indien eine ganz neue Entwicklung. Es kam dann die Herrschaft der Mogule und nach denen kamen dann die westlichen Kolonialmächte, dann erst die Portugiesen, dann die Holländer und schließlich die Engländer und die haben dann aus Indien eine britische Kolonie gemacht und 1949 hat sich Indien davon befreit nach 500 oder 400 Jahren und das ist jetzt die neue Entwicklung. So, das soweit zur indischen Geschichte. Also was ich sagen will ist, man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass der Buddhismus trotz seiner geistigen und philosophischen Stärke, trotz seiner Meditationspraktiken, Methoden, trotz seiner Tiefe, dass er erhalten bleibt. Können wir uns auch nicht darauf verlassen. Ja? Also auch er ist zeitlich, kann sterben, kann wieder verschwinden. Und es gibt keine Garantie, dass irgendein Land buddhistisch bleibt. Ja. Es gibt zwar einige buddhistische Länder wie Sri Lanka, die jetzt schon sehr, sehr lange buddhistisch sind, nämlich Sri Lanka ist also am längsten 2300 Jahre lang, China ist 2000 Jahre, aber ob der da erhalten bleibt, das wissen wir überhaupt nicht. Das kann sich in diesem Jahrhundert dramatisch verändern. Und auf der anderen Seite, ob der Buddhismus hier im Westen so erfolgreich ist und sich wirklich hier etabliert und zu einer Kraft, gesellschaftlich, kulturellen, spirituellen Kraft wird, die eine Wirkung erzielt, das ist sehr in Frage zu stellen. Also ich habe in letzter Zeit Zweifel, ob wirklich bei der Entwicklung, wie wir sie haben, der Buddhismus des 21. Jahrhunderts überlebt. Ich weiß nicht, ob das der Fall sein wird. Wir hoffen drauf und wir versuchen daran zu arbeiten. Und das ist gleichsam von allen, die daran interessiert sind, auch das unser Beitrag, den wir leisten können. Jetzt also der Sprung in unseren Westen, zum westlichen Buddhismus oder zu unserer westlichen Situation. Wenn wir jetzt dieses Thema Identität nochmal betrachten und diese Auseinandersetzung, die damals in Indien stattgefunden hat, ja, dann können wir sagen, dass im Westen genau das Gleiche sich abspielt, aber zeitlich doch anders sich vollzogen hat. Ja. Die westliche Philosophie beginnt ja genau zur gleichen Zeit wie die indische. und hat, also 500 vor Christus, ja, beginnt die westliche, die abendländische Philosophie in Griechenland, und hat eben auch genau die gleichen Ideen und dieselben Themen wie in Indien. Es geht nämlich hauptsächlich um Identität. Es geht um das Sein, bloß hat man es anders genannt. Ja? Also die ganze griechische Philosophie hat nicht von Identität gesprochen, sondern es ist ein Begriff, der viel später aufgetaucht ist, sondern da hat es das Sein genannt. Und Sein heißt genau das Gleiche, was ich schon sagte, etwas, was immer ist und unveränderlich ist. Also was mit sich selbst identisch ist. Und schon sehr schnell damals, also es beginnt dann, vor allem hatte ich erwähnt, mit dem Philosophen Parmenides in Süditalien, der eben gesagt hat, es gibt nur das Sein oder man kann nur über das Sein nachdenken, über das Nichtsein können wir nicht nachdenken oder können wir überhaupt nicht denken, was, das was nicht ist, sondern wir können nur denken über das Sein. Aber dieses Sein, und das hat er ausdrücklich betont, kann nur Sein sein, indem es immer Sein ist. Etwas, was sich verändert, also die Welt, die Phänomene der Wirklichkeit, die Natur, die verändert sich. Ja, das Wasser und der berühmte Satz von Heraklit, der gleichzeitig gelebt hat, der hat ja gesagt, man kann, alles fließt, ja, alles fließt, und man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, weil das Wasser schon ein anderes Wasser ist. Ja? Also wenn ich da eben reingegangen bin, dieses Wasser, was da war, und ich 2 Minuten oder 5 Minuten später wieder in den Fluss einsteige, ist das Wasser ein anderes Wasser. Heraklit hat also sehr, sehr nah im Grunde eigentlich an dem, war sehr nah dran an dem, was auch der Buddha gesagt hat. Parmenides sagt, ja, richtig, für die Natur gilt das. Also die ganze Natur ist vergänglich, unbeständig, aber der Geist, der ist ewig. Oder das Denken, er nennt es dann ausdrücklich das Denken. Oder das, was das Denken denkt, das ist ewig. Und das ist eine Aussage, die prägt jetzt die ganze abendländische Philosophie. Und das, und da hätte der Buddha dazu gesagt, beobachte doch mal deinen Geist. Dann wirst du sehen, da ist nichts, was beständig ist. Gar nichts, im Gegenteil. Was durch den Geist durchrauscht, das ist noch unbeständiger. Ja? Also ein Baum, der steht immerhin vielleicht 300 Jahre oder kürzer oder länger, ja, also der hat eine gewisse Beständigkeit. Aber was im Geist da drin ist, das hat noch nicht mal ein paar Sekunden Bestand. Ja? Jeder Meditierende kann das bestätigen. Die größte Problematik, das größte Problem, das wir haben, wenn wir meditieren wollen, ist, dass ständig da die Gedanken durchrauschen. Ja? Und dann kriegen wir dann noch die Aufgabe, wir sollen uns auf den Atem zu konzentrieren. Ja? Und was ja eigentlich ganz einfach ist, da ist der Atem, ja, und wir sollen beim Atem bleiben. Immer beim Atem bleiben. Und jetzt stellen wir fest, es geht überhaupt nicht, ja. Nach 2 Minuten bin ich woanders. Und dann versuche ich es wieder, beim Atem zu bleiben. Vielleicht klingt es mir dann mal 3 Minuten, bin ich wieder woanders. Oder ich versuche, mich auf Tara zu konzentrieren. Ja, das gelingt mir vielleicht 5 Minuten, dann bin ich aber auch wieder woanders. Also, der Geist ist sowas von unbeständig, dass man überhaupt nicht sagen kann, das sei das wahre Sein. Das unveränderliche, absolute wahre Sein. Ist nicht möglich, ja. So, also die griechische Philosophie hat aber diesen Gedanken und das wird von Platon aufgegriffen und es entsteht genau das, was der Buddha hier sagt. Es wird jetzt ein Dualismus hergestellt, nämlich von Sein und Nichtsein. Ja? Also der Platon sagt dann, so wie Parmenides, das Sein ist, ja, daran können wir uns halten, aber das Sein ist geistig, ja, es ist reiner Geist, absoluter Geist und alles andere ist vergänglich, also alle Wahrnehmungen, alle Phänomene, die wir sehen, hören, riechen können und so weiter, sind vergänglich und das Nichts, das gibt es nicht, das kann nicht sein. Ja. Damit hat er das etwas begründet, was man idealistischen Monismus nennt. Also idealistisch heißt geistig, also in der Philosophie, in der Alltagssprache verstehen wir unter Idealismus, wenn einer hohe Ideale hat, hohe Ziele hat. In der Philosophie versteht man unter Idealismus, wenn wir gleichsam nur den Geist als existent anerkennen, also nur das Geistige existiert. Alles Materielle, Körperliche existiert nicht. Das ist Idealismus in der Philosophie. Das ist auch der richtige Gebrauch, also der Alltagsgebrauch ist eigentlich falsch. Und Monismus heißt nur das, also nur Geist existiert und nur das absolute Sein existiert. Das ist die Philosophie Platons. So, und jetzt hatte Platon einen wichtigen Schüler, nämlich Aristoteles, und der hat gesagt, und dieses, was immer existiert, was beständig ist, das nenne ich Usia, und die Römer haben dann daraus den Begriff Substanz gemacht. Darüber habe ich ja schon oft gesprochen. Also eine Substanz ist das, was bleibt, was dauerhaft ist und was mit sich selbst identisch ist. Ja? Da hatte ich ja das Beispiel gebracht, also das hat auch Parmenides so genannt. Eine Substanz ist gleichsam, können wir uns vorstellen, wie eine Glaskugel. Also eine perfekte Kugel, die homogen ist, die hat in sich keine Unterschiede, ja, sie ist ganz homogen, aber sie ist abgegrenzt und sie ist mit sich selbst identisch. Ja, es ist Glas, alles Glas, ja, aber es hat ganz klare Grenzen. Und Aristoteles sagt jetzt, es gibt aber viele Substanzen, nicht nur nur Gott, sondern er wollte doch das Sinnliche, was ja da ist, eben Bäume, Menschen, Tiere, das wollte er doch auch irgendwie anerkennen. Und dann sagte er, das existiert ja doch irgendwie, aber es existiert, weil alle diese Phänomene haben eine solche Substanz in sich. Ja? Also die Dinge existieren deshalb, weil sie diese Substanz in sich haben. Und damit sind sie eben in gewisser Weise auch länger beständig. Also sie zerfallen nicht sofort, sondern ein Baum kann eben 100 Jahre alt werden, ein Mensch kann 80 oder Jahre alt werden oder mehr oder weniger. Und Tiere haben eben auch eine gewisse Beständigkeit oder ein Stuhl oder was auch immer. Ja. Und was zu der damaligen Zeit dann auch wichtig war, die wichtigste Substanz, und das ist sie bis heute, das war die Geldmünze. Geld ist Wertsubstanz. Ja? Das ist ein Abstraktum, ein ganz abstraktes. Das ist eine römische Münze aus Palästina, aus Israel. Und von dem Geld nehmen wir an, dass es immer mit sich selbst identisch ist. Das ist also ein Euro soll möglichst ein Euro bleiben und nicht plötzlich nur noch 10 Cent wert sein, sondern er soll seinen Wert erhalten. Ja? Das ist das, was wir von Geld fordern. Und das, wenn ich jetzt das Geld, was weiß ich, dieses Stück vor ein paar Tagen gekriegt habe und ich gehe heute irgendwo in ein Geschäft und will damit bezahlen, dann gehen wir davon aus, dass es den gleichen Wert hat wie vor 3 Tagen. Ja? Oder wenn wir einen Euro haben, dass es immer noch, auch nach 10 Jahren, immer noch ein Euro ist und nicht jetzt weniger Wert hat. Das ist eine Identität, ja, die Geldidentität oder Wertidentität. Und daran klammert die Welt, ja, an Geld. Und da heißt es ja auch beim Faust, am Gelde hängt, zum Geld drängt, doch alles, ach, wir Armen. Zum Golde, aber gemeint ist auch das Geld. Also weil das Geld war ja damals meistens aus Gold. Ja. Gut. Also diese Idee von Identität, von Substanz, etwas, was ein unveränderliches Wesen hat, die hat jetzt eben das Abendland noch viel, viel stärker geprägt als Indien. In Indien gab es diese Auseinandersetzung. Ja, da gab es darum gleichsam zwei Parteien, die darum gerungen haben. In Europa hat diese Identitätsvorstellung oder Seinsvorstellung oder Ewigkeitsvorstellung sich absolut durchgesetzt. Und zwar dann vor allem im Christentum. Das Christentum hat diese Idee übernommen, ja, und sagte, jeder hat, genau wie Aristoteles gesagt hat, so eine innere Identität in sich, die ist ewig und veränderlich. Und was ist das? Das ist die ewige Seele. Ja, wir haben alle eine ewige Seele in uns und die ist von Gott, die kommt von Gott und geht zu Gott zurück. Und unsere Aufgabe ist es aber, diese Seele zu bewahren. Ja, die haben wir von Gott bekommen und wir sollen sie bewahren und nicht verlieren. Wer sie verliert, der ist dazu verdammt, in die Hölle, nach dem Tode in die Hölle zu kommen. Ja, und erlangt nie wieder Erlösung. Ja, es gibt keine, wenn die Seele gleichsam verloren ist, dann gibt es keine Erlösung mehr. Und diese Vorstellung von dieser ewigen festen Seelensubstanz in uns, die gilt ja mehr oder weniger noch bis heute, ja, in unserer westlichen Kultur. Also jedenfalls bei den Menschen, die sich christlich verstehen oder auch die sich jüdisch verstehen oder auch islamisch. Ja. Also diese Vorstellung ist jetzt nicht nur typisch christlich, sondern sie ist dann auch typisch für das Judentum und typisch für den Islam. Das ist genau das. Also da gibt es keinen Unterschied. Auf diesem Konzept der ewigen Seele beruht die abendländische Religiosität. Aber, und auch vieles, was heute hier so im Bereich von Esoterik da rumwabert, ja, was es da so alles gibt, da geht es letztendlich dann doch immer wieder um das höhere Ich oder das absolute Ich oder das wahre Selbst und so. Das ist im Grunde immer der gleiche Gedanke. So, das ist im Bereich der Religion und teilweise auch Philosophie. Aber das Abendland ist nicht so geblieben. Es ist nicht mit sich selbst identisch geblieben. Und das ist jetzt sehr spannend. Ja. Gerade die westliche Kultur, die europäische Kultur, die so unglaublich an diesem Identitätskonzept festgehalten hat und immer danach gesucht hat, und es versucht hat, immer wieder neu zu finden oder zu definieren, hat dieses Identitätskonzept selbst längst schon aufgegeben. Nämlich in dem, was wir Renaissance, Reformation, Neuzeit nennen. Also vor 500 Jahren gab es einen Kulturbruch im Abendland, wo dieses christliche Identitätskonzept der ewigen, unsterblichen Seele verloren gegangen ist oder aufgegeben wurde. Ja? Und das nennen wir Moderne. Das nennen wir Neuzeit, also in Deutschland Neuzeit, in England und Frankreich nennt man es Le Moderne, ja, die moderne Zeit. Und da treten jetzt Philosophen und Denker auf, die sehen die Sache ganz neu. Und dieses ganze Identitätskonzept verliert sich immer mehr. Und das Verrückte ist, eigentlich heute jetzt, was ich am Anfang sagte, jetzt suchen unglaublich viele eben nach ihrer Identität innerhalb der Gesellschaft. Aber die Philosophie und auch die Psychologie hat sich von diesem Konzept längst verabschiedet. Ja? Die Psychologie kennt keine Seele mehr. Ja? In der Psychologie, wenn ihr Psychologie studiert, da kommt keine Seele mehr vor. Ja? Sie nennt sich nur noch Psych, also Lehre von der Seele, Psyche, also die Seele. Lehre oder Wissenschaft von der Seele, aber in der Psychologie gibt es Verhalten, gibt es Wahrnehmung, gibt es Kognitionsprozesse, gibt es alle möglichen, also viele, viele, viele Begriffe. Aber Seele ist ein Konzept, wo die westliche Philosophie längst selber schon sagt, wir haben keine Seele irgendwo gefunden, denn es hieß ja, da muss irgendwo etwas sein, was beständig bleibt. Und das können wir nicht finden. Ja. Alle, die Wissenschaft hat nur festgestellt, dass da Prozesse, Veränderungen und Erneuerungen gibt und so weiter. Ja. Und die Psychologie ist aber erst vor, sagen wir mal, ungefähr 140 Jahren entstanden in Europa, also Ende des 19. Jahrhunderts. Aber die Philosophie ist ja viel älter. Und in der Philosophie hat sich dieses Konzept eben schon vor 400, 500 Jahren aufgelöst. Und dafür ist jetzt ein ganz anderes Konzept gekommen, wo man versucht hat, gleichsam eine Art Kompromiss zu finden, nämlich etwas, was mit sich selbst identisch ist, aber, wie soll man sagen, nicht fassbar, nicht direkt fassbar ist. Ja? Und was ist das? Das ist die Mathematik. Die Zahlen, ja? Zahlen, Mengen, Quantitäten. Also die Neuzeit beginnt damit, und das ist letztendlich auch ein Rückgriff auf Platon, weil die haben das damals schon gesagt, die alten Griechen haben damals schon gesagt, die Welt besteht letztendlich aus Zahlen und Mengen. Ja? Also es gibt sogar in der Bibel irgendwo einen Satz, weiß jetzt nicht, ob ich den finde, sogar in der Bibel sagt Salomo, die Welt, da rühmt Salomon Gott und sagt, du hast die Welt gemacht aus Maß, Zahl und Gewicht. Und was ist das? Das ist moderne Wissenschaft. Ja. Das ist das, was für die Wissenschaft gilt. Zahl, Maß, Gewicht. Alles andere interessiert nicht. Die Wissenschaft, die ganze moderne Wissenschaft, also die Wissenschaft seit dem 15. 16. Jahrhundert, ist nur darauf aus, die Phänomene im Hinblick auf Zahl, Maß und Gewicht oder Schnelligkeit noch, Tempo, ja, zu messen. Also alles, was messbar ist, das ist das, was die Wissenschaft findet. Ja? Ideen, Gefühle oder sowas sind nicht messbar. Also sind die nicht interessant.
Und sie sind vorhanden.
Ja, für uns Menschen. Aber die Wissenschaft sagt, das sind Gefühle, ja, das ist und das wird dann auch als irrationales und so weiter bezeichnet. Also man hat sich zumindest 400 Jahre für Gefühle und überhaupt nicht interessiert, ja. Das beginnt eben jetzt erst im 21. Jahrhundert, dass man jetzt auch Gefühle erforscht, aber nur insoweit, als sie messbar sind. Und womit misst man jetzt Gefühle? Mit Gehirn, Magnetresonanz, wie nennt man den?
Tomograph.
Magnetresonanz-Tomograph. Ja? Also man misst Gehirnströme. Ja? Also man kann beobachtet ist das Gehirn, weil gesagt wird, da sind die Gefühle, da sind die Gedanken. Ja, und wenn wir das betrachten, dann können wir auch Gefühle messen. Ja, und ansonsten gilt das nach wie vor als unwissenschaftlich. Ja. Und das ist aber jetzt unsere heutige Welt. So, und jetzt also es beginnt im Abendland die Herrschaft der Wissenschaft und die beruht auf Mathematik und auf Beobachtung, Empirie, Experiment. Ja? Also man beobachtet einen Vorgang, misst den und stellt dann darauf Theorien auf. Oh, vielen Dank, das ist ja lieb. Und jetzt der letzte Schluss, worauf ich jetzt hinaus will. Auf diesem Konzept beruht jetzt unsere ganze moderne Computergesellschaft. Was ist ein Computer? Es ist ein Rechner. Ja? Und Rationalität, die ganze Wissenschaft betont ja ihre Rationalität. Und was heißt Ratio? Römisch, rechnen. Ja? Es geht die ganze Wirklichkeit wird in der modernen Wissenschaft jetzt der letzten 500 Jahre reduziert auf nur das, was messbar ist. Als Zahl messbar ist, als was messbar ist und was berechenbar ist. Ja, wo man dann Formeln aufstellen kann und Naturgesetze finden kann. Und von diesen Naturgesetzen, Formeln, also mathematische Formeln, wird dann gesagt, und die sind ewig. Oder man hat es lange gesagt, ja, man hat es lange gesagt. Und jetzt im in den letzten Jahrzehnten oder schon im 20. Jahrhundert ist man zu der Einsicht gekommen, ja, selbst diese Naturgesetze sind nicht ewig. Denn es gibt eine Evolution, die Welt ist nicht plötzlich da gewesen, also so ist die Auffassung jedenfalls im Westen, sondern unser Universum ist entstanden, es gibt die Theorie vom Urknall, und da waren am Anfang keine Gesetze da, keine Naturgesetze, sondern die Naturgesetze sind entstanden mit dem Universum, ja, in dem gleichsam, also das ist jetzt eine Vorstellung, ob die wahr ist oder können wir alle nicht beurteilen, dass die Welt gleichsam aus einem unendlich kleinen Punkt explodiert ist und damit sind alle diese Naturgesetze, ja, Verhältnisse, Atome und was noch kleiner war und Moleküle und so weiter, sind entstanden. Aber auch genauso die Galaxien und die Planeten und die Sonnensysteme und so weiter und so weiter. Also auch die Naturgesetze sind nicht ewig. Aber daran hat man sehr, sehr lange geglaubt. Gut, das ist jetzt die Physik, aber in der Computerwissenschaft oder Computer, das was man jetzt die letzten Jahre und Monate künstliche Intelligenz nennt, also das, woran wir jetzt sind, da gilt das, was letztendlich wirklich ist, das, was wir ergreifen, festhalten, fassen können, das ist Mathematik. Ja? Und die ganze moderne Computerwelt, Google, Facebook, alles, was wir erleben, Apple und so weiter, das, was jetzt die Welt in wenigen Jahren, Smartphone vor allem, beherrscht. Ja? Also man muss sich mal vorstellen, das Smartphone ist gerade mal 4 Jahre alt. 4 Jahre alt. Und es hat in diesen 4 Jahren diese Welt bereits dramatisch verändert. Ja? Das geht bis in die Politik, in die Psychologie, in alle Bereiche hinein. Aber das beruht alles auf Algorithmen. Und Algorithmen sind mathematische Prozesse, ja? Mathematische Vorgänge. Und jetzt ist die Vorstellung damit verbunden und da greift gleichsam diese Entwicklung auf das Alte zurück, nämlich auf den Anfang der griechischen Philosophie, man könne damit, nämlich mit Algorithmen, mit mathematischen Prozessen und vor allem mit Kybernetik, könnte man jetzt gleichsam die Dinge doch in den Griff kriegen. Ja? Also die Wahrheit, die Wirklichkeit irgendwie begreifen, ergreifen, beherrschen, kontrollieren. Ja? Und die Menschen auch dazu bringen, dass sie das machen, was sie machen sollen. Ja?
Ja. Ich glaube, viele denken auch, dass man auf irgendeine Art und Weise Bewusstsein erzeugen kann, ja, irgendwann.
Ja.
Dass man irgendwann herausfindet, wie aus Algorithmen,
genau,
aus mechanischen Berechnungsverfahren Bewusstsein, genau, entstehen könnte.
Genau.
Womit kann man denn diese Idee widerlegen, dass das erzeugbar ist?
Ja, diese Idee beruht auf der Illusion oder auf der Vorstellung, sagen wir, dass Bewusstsein auch nur Mathematik ist. Dass wir rechnen im Kopf, ja. Und so wird ja, wir müssen auch nur mal in die Sprache hineingucken, wie heute zum Beispiel über die Menschen gesprochen wird. Auch von Psychologen, ja. Die alle haben jetzt Hirnforschung im Kopf und reden von Hypothalamus und linker Schläfenlappen und was weiß ich alles Mögliche. Und was wird dann geredet? Dass zum Beispiel eine Wahrnehmung oder ein Wort berechnet wird. Ja? Also das Hirn ist eine Rechenmaschine und da oben wird immer nur geratter, gerechnet. Ja? Und jede Wahrnehmung ist eine Berechnung. Also man hängt immer noch an dem Konzept, das Gehirn ist eine Maschine. Und genauso wird es ja auch genannt. Ja? Also selbst in der Psychologie, selbst Freud hat von dem Gehirn, seelischen Apparat. Freud hat die Psyche den seelischen Apparat genannt. Ja. Und das ist eine Idee von Descartes vor 400 Jahren, René Descartes, dieser französische Philosoph. Damit hat Also gerade mit ihm, aber auch mit Francis Bacon und anderen Philosophen hat diese Moderne angefangen. Und was war das Neue, was sie entdeckt haben? Sie haben entdeckt, dass der Mensch eine Maschine ist. Und das hat sich durchgesetzt. Und zuerst war es nur der Körper. 300 Jahre lang hat man nur den Körper als Maschine gesehen. Oder 400 Jahre lang. Und jetzt das, was wir erleben im 21. Jahrhundert, ist, dass jetzt gesagt wird, und der Geist ist auch nur eine Maschine. Und er funktioniert nach mathematischen Gesetzen. Also, wenn wir gleichsam die mathematischen Gesetze des Gehirns, unseres Denkapparats, ja, unserer Denkmaschine, unseres Computers da oben, wenn wir die begreifen und voll durchschauen, dann haben wir Bewusstsein. Dann können wir Bewusstsein konstruieren und dann können wir künstliche Menschen produzieren. Dann können wir Roboter produzieren, die sogar, und das ist jetzt dann die Spitze dessen, die jetzt aber perfekt sind, und zwar perfekter als der Mensch, wie ihn Gott geschaffen hat. Ja, wir schaffen den besseren Menschen und die bessere Welt. Und das ist exakt das Motto von Google. Google will den perfekten Menschen und die perfekte Welt schaffen. Das sagen sie so, das kann man offen nachlesen. Ja. Das ist ihre Ziel und Facebook auch. Und all diese ganzen Silicon Valley-Leute arbeiten an der Perfektionierung, Optimierung des Menschen oder daran, einen künstlichen, absoluten, fehlerfreien Menschen und eine fehlerfreie Welt herzustellen. Dazu muss aber der bestehende Mensch entmündigt werden. Und das machen sie.
Weil du vorhin gesagt hattest, mir ist das nicht ganz klar, dass dieses Konzept dieses Individuums, ja, diese, ja, dass ich das selbst ad absurdum gestellt hätte.
Nicht das Individuum, die Identität.
Mit der Identität, und zwar mit der Reformation nachher und auch vorher noch mit der Renaissance dann.
Das ist ja gleichzeitig.
Ist es nicht eigentlich so, dass gerade in der Renaissance-Bewegung dann am Ende es ja doch so war, dass die Päpste waren ja weltliche Herrscher. Mm. Das waren sinnesfreudige Leutchen, ja, die sich da mit Kunst umgeben haben. Ja. Die haben also ihr Liebesleben gelebt. Ja. Weil das waren Päpste. Ja. Ja, ja. Und dann kam ja auch diese Renaissance, diese Freizügigkeit. Einmal wurden Wissenschaften betrieben, auch durfte an Leichen geforscht,
Anatomie betrieben werden.
Genau. Das war ja vorher nicht möglich.
Nee,
ja.
Eben, ja.
Da ist halt die Frage, also eigentlich ist da die Strömung eigentlich viel mehr zum Erwachen des Einzelnen. Der Einzelne wurde ja auf einmal interessant und nicht mehr die Gruppe.
Ja, ja.
Und das hat ja was zu tun mit Evolution.
Ja, klar.
Und das ist eigentlich immer ein Prozess von dem Konzept eines Ichs, ja, was sich immer mehr emanzipiert.
Ja, ja.
Deswegen verstehe ich nicht, dass du sagst, dieses Konzept hätte sich durch die Renaissance und die Reformation dann später eigentlich ad absurdum.
Ja, nee, du musst jetzt einmal unterscheiden zwischen Identität und Individuum. Das ist nicht das Gleiche. Ja?
Aber was meinst du denn, dass mit diesen geschichtlichen Prozessen, was ist denn da in Frage gestellt worden, weil du das in Bezug gesetzt hast?
Die Vorstellung, dass es in den Dingen und in den Menschen und in den Tieren eine ewige, dauerhafte Substanz gibt oder Identität gibt. Die ist in der Neuzeit, hat sich aufgelöst. Ja? Also das kann man ganz eindeutig sehen. Also bei den ganzen Philosophen, Descartes und was danach kommt, dann Leibniz und Kant und es wird immer stärker. Ja? Diese Vorstellung löst sich auf und dafür an die Stelle tritt das Konzept eines Systems. Also gleichsam, und System heißt, es ist nicht ein Ding zu finden, ja, irgendwie so eine Seele oder eine Kugel, sondern das, was wir finden können, sind Naturgesetze. Und die sind mathematisch. Mathematische Naturgesetze liegen letztlich allem zugrunde. Ja? Das ist die Vorstellung. Die ganze Wissenschaft der Moderne ist in den Phänomenen mathematische Naturgesetze zu finden. nicht ein Wesen, nicht ein unveränderliches Wesen, irgendein so ein Ding oder eine Seele, sondern abstrakte mathematische Gesetze. Das wollen sie finden. Das ist Wissenschaft, ja? So versteht sie sich seit 500 Jahren und auch heute noch. Und jetzt, bisher hat man das vor allem in der Natur versucht zu finden, ja? Und jetzt in der neuesten Entwicklung versucht man das jetzt im Geist, im menschlichen Bewusstsein zu finden. Diese Gesetze, diese mathematischen Naturgesetze.
Ja, aber wenn die keinen höheren Zugang haben zu der Realität, dann ist das ja für denen die Realität.
Ja, ja, klar, natürlich.
So muss man es halt auch sehen.
Ja, ja, sicher. Das wird jeder Wissenschaftler so sagen. Was ich nicht beweisen kann, wo ich nichts finden kann, das existiert nicht.
Ja. Aber was kann man denn so jemandem dann entgegnen? Also ich meine letztendlich, wenn es auf den wissenschaftlichen, humanischen Grundprinzipien
besteht,
mal das Endziel von Google und so weiter aus dem Fokus, dann ist es ja letztendlich die rationale, logische Schlussfolgerung, dass wenn ich sozusagen wirklich die Mechanismen des Geistes verstehe, dass ich sie dann auch reproduzieren.
Ja, ja, genau.
Also letztendlich aber ist es richtig.
Ist wichtig, ja.
Also nicht wichtig, sondern richtig.
Nee, ja, jetzt, du hast ja gefragt, was kann man dem entgegnen? Na, da gibt es ja ganz einfache Argumente, zum Beispiel, lass dir mal von einem Wissenschaftler erklären, was Verliebtsein ist. Kann er nicht erklären. Ja? Also jeder hat es schon mal erlebt, also denke ich. Jeder hat es erlebt.
Kann das Gefühl nicht mit Zahlen reproduzieren, aber er könnte sagen, was für binäre Funktionen im Gehirn ablaufen, welche Hormone
welche biochemischen Prozesse
ablaufen. Ja, es werden dann physikalische, also chemische, physikalische Prozesse beschrieben. Dann gibt es dann da diese Synapsen und diese Botenstoffe, die da hin und her kreisen und so weiter. Aber das ist ja nicht Liebe. Das ist ja nicht Liebe oder Verliebtsein, sondern das ist nur eine Beschreibung von das, was man ja heute jetzt auch nennt, ein neurologisches Korrelat. Ja, also es gibt gleichsam eine Basis, also eine physikalische oder biologische Basis, aufgrund der Verliebtsein stattfindet.
Ja, aber ich dann jetzt sagen würde, ist, also wenn es wirklich so ist, dass das sozusagen Verständnis ja geschaffen werden kann, was wirklich zur Replizierung dieser Prozesse
kann, aber
könnte ich rein theoretisch, wenn Bewusstsein schaffen, was dann Liebe empfinden kann.
Ja, ja, aber ich möchte bezweifeln, dass du künstlich verliebt sein herstellen kannst. Es geht nicht. Also da muss wirklich doch eine menschliche Begegnung da sein, ja, und du kannst nicht irgendwo irgendwelche Schalter und elektrische Ströme und ein paar chemische Prozesse da in Gang setzen und dann plötzlich ist derjenige verliebt, ja, vor allem in wen soll er denn verliebt sein? Der muss ja, vielleicht, dass er dann in den Experimentator verliebt ist oder so.
Ja. Tatsächlich psychische Störungen, die einfach daraus hervorgehen, dass in der Bio- oder in der Hirnchemie ein Fehler vorliegt. Diese Leute sind chemisch einfach so stark auf diese Liebe geprogrammiert, dass sie sich in alles Mögliche Dauer verlieben.
Ja, aber das würde ich nicht als Verliebtsein bezeichnen.
Warum? Sie haben das gleiche Gefühl. Sie könnten es nicht auseinanderhalten. Außerdem, die Frage ist, die Illusion von einem Bewusstsein ist nicht von einem realen Bewusstsein auseinanderzuhalten. Ob wir nun, was du sagst, ist im Prinzip, stellen wir unser Bewusstsein mal wie einen Wecker vor. Du sagst, okay, ja, die können rausfinden, da gibt es Schrauben und da gibt es Zahnräder und so weiter. Und ja, dann haben wir die Schrauben, die Zahnräder, aber das ist ja noch keine Uhr. Und kann noch kein Wecker.
Genau, ja.
Aber ein Wecker in der richtigen Kombination und die richtigen Schrauben in der richtigen Stelle, die sich dann richtig bewegen, das ist dann ein Wecker. Obwohl es trotzdem nur diese Schrauben und diese Zahnräder gibt.
Ja. Ja. Ja, das ist ja diese klassische systemtheoretische Vorstellung, ja. Also das heute haben wir ja gleichsam als wie man das nennt paradigmatisches Bild haben wir den Computer. Also wir vergleichen heute das Bewusstsein und den Menschen mit einem Computer. Die vergangenen 500 Jahre hat man die Uhr gehabt, genau, einen Wecker, ja. Also deswegen, die Uhr war das Modell für die Welt. Die Welt funktioniert wie eine Uhr.
Das mechanische und, Bild.
Genau, es ist, und das sind Zahnräder und Federn und alles Mögliche und das ist abgestimmt. Und wenn man das in der richtigen Weise, gleichsam funktional, richtig zusammenbaut, dann hat man plötzlich dieses also mehr oder weniger lebendige Ding Uhr. Deswegen gibt es überall Uhren an den Kirchen und in den Kirchen und planetarische Systeme, Straßburger Münster, könnt ihr euch mal angucken, ja, so wie man sich damals die Welt als mechanisches System vorgestellt hat. Das ist aber eine Vorstellung, die heute sich auflöst. Wir sind über die Mechanik weit hinaus. Biologie ist nicht Mechanik. Ja. Biologie funktioniert auf ganz anderen Prozessen. Und, ja. Und dann kommt noch Psychologie dazu. Also wir haben noch eine Psychologie über der mechanischen, also physikalischen Ebene, haben wir eine biologische Ebene und über der biologischen Ebene haben eine psychische Ebene. Und die kannst du durch Rückführung auf irgendwelche Gehirnchemie nicht erklären.
Also du bist ein Gegner vom Determinismus.
Ja, absolut. Ja, ich halte Determinismus, das ist Determinismus. Also Determinismus ist auch überholt. Das ist auch wissenschaftlich überholt. Also auch in der ganzen Quantenphysik und ist es nicht mehr gültig.
Zentrales Element in der buddhistischen Lehre ist ja das Modell des bedingten, abhängigen.
Genau,
ja. Es gibt ein 6-gliedriges, 10-gliedriges, 12-gliedriges Modell. Oder ja. Aber ist das nicht mal von dem Rechner und der Mathematik weg? Ist es nicht auch ein Systemgedanke?
Nee, eben nicht. Ja, das ist ja die Fortsetzung dessen, was ich ganz am Anfang gelesen habe, wo der Buddha auf dieses bedingte Entstehen eingeht. Ja, leider kommen wir jetzt da heute nicht dazu, aber es ist kein Systemmodell, gar nicht. Weil es beschreibt ja nur, Bewusstseinsprozesse. Und es wird nicht gesagt, dass da irgendein Determinismus, also ein festes Gesetz da ist, sondern es sind auch so, wie soll man sagen, schwer fassbare Begriffe, die nicht vor allem nicht wörtlich genommen werden dürfen.
Determinismus würde ja Unfreiheit.
Ja, genau, dann hätte ja der Buddha eine Lehre der völligen Unfreiheit gelehrt, aber er lehrt ja Befreiung. Genau, und vor allem er lehrt Befreiung von diesem System, also wenn wir es als System sehen, ja, also von diesem Kreis, also Karma, kreisläufigen Wiederholen. Leider geht die Zeit langsam zu Ende. Also um nochmal zurückzukommen. Natürlich, du hast recht. Sagen wir von der heutigen Sprache, also der wissenschaftlichen Betrachtungsweise, kann man vieles erklären jetzt durch also bestimmte psychische Zustände, geistige Zustände kann man erklären. Trotzdem kann man bis heute nicht erklären, was Bewusstsein ist. Noch kein Hirnwissenschaftler und Philosoph und was auch immer, Biologe, ist bis heute in der Lage zu erklären, wie kann überhaupt Bewusstsein existieren, ja, in so einem körperlichen Ding. Ja,
ja,
und da gibt es dann.
Wenn wir jetzt die Übung machen, beim Atem zu sein, dann bin ich ja bei meinem Bewusstsein.
Ja, du bist es. Ja, aber das ist ja nicht Wissenschaft jetzt. Ich spreche jetzt von der Wissenschaft. Die Wissenschaft kann es nicht erklären. Wir haben überhaupt keine Mühe.
Das ist doch eine Wissenschaft, oder?
Ja, aber eine andere, das ist eine asiatische oder eine buddhistische Wissenschaft, aber es ist nicht die Wissenschaft, die an den Unis gelehrt wird. Man spricht wirklich, also allgemein, und das ist anerkannt, in der ganzen heutigen Hirn- und Neurowissenschaft geben alle zu, dass sie nicht in der Lage zu sein, wie aus diesen Phänomenen, die sie da beschreiben, ja, wo sie viele, viele Worte und Begriffe haben, unendlich viele, wie da plötzlich Bewusstsein hervorgehen soll.
Ja, was sagt der Buddha dann dazu?
Der Buddha hat sich nicht mit dem Gehirn beschäftigt. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Der Buddha ist davon ausgegangen, was ich ja oft sage, Bewusstsein ist einfach da. Mhm. Bewusstsein ist das, womit wir die Welt erleben und womit wir uns selbst erleben. Alles, was existiert, sagt er, existiert nur im Bewusstsein. Sonst nirgendwo.
Es könnte ja ein Traum sein.
Und, ja, ja, genau, genau.
Und es ist alles nur Erscheinung.
Ja, ja, genau. Also ich vergleiche das auch immer, also diese westliche Denkweise damit, wenn du in einem Radio eine Mozart-Sinfonie hörst oder eine Arie oder was weiß ich, irgendeine schöne Musik, dann nutzt dir das nicht, wenn du den Radio auseinander nimmst und guckst, ja, wo kommt denn jetzt die Musik her? Ja. Also irgendwo, also der Mozart steckt nicht im Radio drin, auch nicht im Fernsehen, auch nicht in der CD-Anlage. Nirgendwo findest du den Mozart und findest du diese Genialität dieser Musik, sondern die kommt wo ganz anders her, aus einer anderen Ebene, nämlich in der geistigen Ebene. Und deswegen, weil es verschiedene Ebenen sind, also die physikalische Ebene, die chemische Ebene, die biologische Ebene, das sind unterschiedliche Ebenen der Betrachtung. Ja? Du kannst nie aus der unteren Ebene eine obere Ebene erklären. Und der Geist oder Bewusstsein ist die höchste Ebene. Ja? Die höchste Ebene, mit der wir in Beziehung, also eine Beziehung herstellen können. Ja? Also kann man Bewusstsein nur aus Bewusstsein erklären. Man kann sie nicht aus der Biologie erklären oder aus der Chemie oder Physik oder sonst irgendwo. Du kannst aber umgekehrt biologische Prozesse auch nicht aus dem Geist heraus erklären. Ja, oder physikalische. Die haben ihre eigenen Gültigkeit. Ja? Deswegen sage ich, die moderne Wissenschaft hat durchaus ihre Berechtigung. Sie kann einiges erklären. Und sie kann ja nicht nur erklären, sondern sie kann ja sehr viel bewirken. Ja, also Smartphone ist ja nicht etwas, was nur in unserer Vorstellung existiert, sondern es funktioniert. Ja, und ICE-Züge und Flugzeuge und Raketen und alles Mögliche, es funktioniert. Und zwar relativ gut. Ja. Es funktioniert nicht perfekt. Und das ist ja genau die Illusion, die jetzt da aber herrscht in diesen Firmen, ja, dass sie glauben, durch reine Technik kriegen wir eine perfekte Welt hin. Und das ist wirklich die größte Gefahr, in der wir heute drin stecken. Zu glauben, wir können eine perfekte technische Welt herstellen.
Ja, viele Menschen handeln ja auch von, sie denken, wenn sie perfekt sind, sind sie vollkommen.
Nein, ich spreche nicht von perfekten Menschen, sondern ich spreche von perfekter Technik.
Ja, aber ich meine, ich kenne Menschen, die wollen perfekt sein.
Ja, du hörst mir nicht zu. Ich spreche von perfekter Technik. Ich spreche nicht von perfekten Menschen. Ja, die Technik verspricht Perfektion. Absolute Perfektion.
Und was heißt Perfektion in dem Zusammenhang?
Fehlerfreiheit. Ja, totale Fehlerfreiheit. Das, also es ist wirklich das Anliegen, würde ich euch empfehlen, also auch in den Zeitungen, es gibt ja jeden Tag inzwischen Aufsätze darüber, vor allem empfehle ich sehr die Zeit und die Neue Zürcher Zeitung, unglaublich gute Beiträge. Es ist das Anliegen inzwischen des ganzen Silicon Valley und der ganzen digitalen Technik heute und der KI-Technik, perfekte Technik, eine perfekte Beherrschung der Welt herzustellen, ja, ja, und alles zu kontrollieren, zu steuern, zu manipulieren, ohne Fehler. Und das sage ich, und das ist eine gigantische Illusion, denn alle Bereiche darüber, das Biologische, das Psychische, das Geistige, werden ignoriert.
Aber die Technik kann schon doch auch sehr das Leiden vermindern.
Ja, das also bestreite ich ja nicht. Ja, das bestreite ich ja nicht.
Das ist ja auch seine Berechtigung, dass eben dass da Wissenschaftler, ja, die da mit ihrer Technik derart voranschreiten, dass man eben sagt, es werden Sachen entwickelt, wo man eben helfend den Menschen sozusagen einwirken.
Habe ich ja nicht bestritten. Ich habe ja vorhin gesagt, das hat seine Gültigkeit. Ich bin froh, dass es heute eine moderne Zahnmedizin gibt, ja, wo der mir nicht mehr mit irgendeinem Handbohrer da drin rumwirkt, ja, oder früher einfach eine Zange und dann rausgezerrt, sondern dass das heute alles sehr, sehr subtil und fein und möglichst schmerzfrei zugeht. Da bin ich froh darüber.
Und ist das nicht eine völlig aber, eine normale Entwicklung, dass dieser Perfektionsgedanke, wenn das einmal angestoßen ist, eben, sage ich mal, in der Renaissance, wo die auf einmal Anatomie beschrieben haben, betrieben haben, mhm. gesehen haben, so sind die Zusammenhänge. Mhm. Und ist das dann nicht eine Kugel, die einmal angestoßen wird, die,
ja.
die man auch schwer aufhalten kann, dass es nachher auch zu solchen Perfektionismus-Irrsinn kommt?
Ja, 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 natürlich, aber das ist die Gefahr.
Das ist die Gefahr.
Wir gehen an unserem Perfektionswahn zugrunde.
Ja.
Ja, ja, wir machen die Welt so perfekt, dass sie kaputt ist.
Ja, und es ist auch sehr gefährlich,
ja.
wer bestimmt, was perfekt ist.
Eben, eben, genau. Auch das zum Beispiel. Ja. Was ist denn überhaupt perfekt? Und
ist es eine gerade Nase oder darf da ein kleiner Bogen drin?
Ja, ja. Und nehmen nur jetzt heute die ganze Entwicklung mit Gentechnik, mit Designer-Babys, ja. wo man inzwischen, und das ist nicht mehr inzwischen nur eine Utopie, sondern es gibt inzwischen in Deutschland schon hunderttausende Kinder, die rein über Retorte, also außerhalb des eines Mutterleibs, gezeugt worden sind. Ja? Und wo dann auch eine Selektion durchgeführt wird, ja? in bestimmte Gene, die man haben will oder nicht haben will, wo Krankheiten versucht werden auszuschließen und wo es inzwischen jetzt möglich ist, auch schon die Hautfarbe, die Haarfarbe, die Augenfarbe zu bestimmen. Und in vielen Ländern wie in England, wo das ja viel freier ist, oder auch in Amerika, kann man sich aus dem Katalog inzwischen jetzt das zukünftige Kind bestellen. Ja.
Und völlig rational, der Rechen
ja,
war
ja.
Babys,
genau, genau.
darin noch nicht programmiert, oder?
Noch nicht, aber da kommen wir hin. Ja.
Ich meine, ich denke, wir sind Menschen, also menschliches, was unberechenbar ist.
Ja, 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 genau.
Genau. Wie das ja. behauptet. Also ja, wir sind ja, einfach ja. nicht rational oder nicht logisch in
ja,
unserer
ja, ja. Genau, genau, genau. Ja. Also was ich, wir müssen leider langsam Schluss machen, was ich sagen will jetzt, was für mich jetzt eben der Aufklärungsbeitrag des Buddhismus hier an diesem Punkt ist. Erstens deutlich zu machen, dass diese Weltsicht, wie sie heute herrschend ist, ja, und auch die Politik beherrscht, ja, es werden Milliarden an EU-Geldern für solche Projekte investiert, ja, für Gentechnikprojekte, für Projekte. Die EU hat ein Projekt, ein total künstliches Gehirn herzustellen. Das ist ein EU-Projekt, also ein künstliches Gehirn, das funktioniert wie ein normales menschliches Gehirn, technisch herzustellen. Und das wird mit Milliarden EU-Geldern gefördert.
Schade ums Geld.
Ja. Und was der Beitrag des Buddhismus ist, erstens diesen reduktionistischen Wahn aufzudecken, ja, dass der Mensch eben nicht ein mathematisches System und eine Maschine ist, die man konstruieren kann, sondern dass es viele Dimensionen gibt, die darüber hinausgeht. Vor allem jetzt bin ich ziemlich sicher nie einen Roboter geben, der Tara-Meditation machen kann oder Vipassana-Meditation. Ja. Und zum anderen, dass die Vorstellung überhaupt von Perfektion, von Kontrolle haben, von etwas in den Griff nehmen, ja, und das ist ja der buddhistische Begriff Upadana, in Griff nehmen, beherrschen, dass das eine riesige Illusion ist, ja. Und das ist verbunden mit der Vorstellung, dass etwas identisch ist. Ja? Wenn es identisch ist, dann kann ich es beherrschen. Wenn es nicht identisch ist, kann ich es nicht beherrschen, denn dann geht es mir verloren. Ja? Dann rutscht es mir sozusagen wie Wasser zwischen den Fingern durch. Es muss beständig sein, identisch sein, dann kann ich es kontrollieren. Und wenn man mal kapiert hat, dass es das aber in der ganzen Universum nicht gibt, kann ich diesen ganzen Anstrengung, eine totale Kontrolle über unsere Welt herstellen zu wollen, einfach vergessen und versuchen, andere Wege zu finden, wie ich mit Leiden und Ungenügen und unserer Unperfektion, die wir alle haben, wie wir damit zurechtkommen. Und stattdessen eher meditative Wege gehen, die uns, die den Geist klären, ja, die dem Geist mehr Wissen über sich selbst geben. Aber nicht eben aus einer empirischen Forschung und und irgendwelche Zahlenvergleiche oder sowas, sondern aus direkter Beobachtung.
Ich habe noch mal eine letzte Frage jetzt. Wenn ich jetzt sozusagen mit einem Wissenschaftler diskutiere und ich bin ja voll auf deiner Seite, ja? Also ich bin ja letztendlich, ich kann mir das Wort unterschreiben, dass die Probleme der Welt anders im Griff haben.
Ja.
Aber letztendlich, wenn ich jetzt über das Projekt der EU zum Beispiel nachdenke, würde der Wissenschaftler wahrscheinlich sagen, was, wenn wir merken, an einem bestimmten Punkt dieses Gehirns, da ist, existiert tatsächlich Bewusstsein. Und er würde mich dann wahrscheinlich irgendwann fragen, glaubst du, dass etwas anderes außer biochemische Prozesse in deinem Kopf Bewusstsein erschafft? Und ich glaube, hier muss ich jetzt ihn überzeugen. Und das ist der Punkt, wo ich irgendwas sagen muss, um ihn auf meine Seite zu ziehen. Was darüber hinausgeht, letztendlich einfach nur zu sagen, alles findet im Bewusstsein statt und alle materiellen Prozesse sind in meinem Bewusstsein. Aber das weiß nicht, was es sein kann.
Also ich würde so einem EU-Wissenschaftler, der jetzt versucht, eben ein perfektes menschliches Gehirn nachzubauen oder herzustellen, sagen und damit Bewusstsein herzustellen, ja, würde ich sagen, es gibt überhaupt gar kein Gehirn oder kein Bewusstsein ohne einen menschlichen Körper. Ja? Denn es ist immer der ganze Mensch, der denkt und Bewusstsein hat. Bewusstsein ist nicht nur hier oben drin, sondern überall im ganzen Körper ist Bewusstsein, ja. Die Hände haben Bewusstsein, der Bauch hat Bewusstsein, die Beine und so weiter. Ja. Nein, das ist erfahrbar. Das ist erfahrbar.
Dazu brauchen wir uns. Verloren hat kein ganzer Mensch
bitte?
Mehr. Das ist jemand, der im Krieg durch eine Mine seine beiden Beine verloren hat.
Ich sage ja nicht,
dass. Volles Bewusstsein.
Nein, ich sage ja nicht, dass.
Du hast doch gerade gesagt, das Bewusstsein ist auch in den Beinen.
Ja.
Also es ist,
ja
wenn
gut.
Wenn die Beine wechseln, hat er dann das Bewusstsein davon.
Nee, das ist so, wenn ich.
In dem. Spüre, dann ist er ist das. Das Bewusstsein ist in dem Körper, der da ist. Ja?
Also kann es, okay, und wenn wir gar keinen Körper haben, sondern nur noch ein Gehirn, was Bewusstsein hat, das ist nur das Bewusstsein vom Gehirn, also nicht vom Körper.
Und Bewusstsein, wessen soll sich denn ein Gehirn bewusst sein?
Seiner selbst.
Es kann nur seiner selbst, aber dazu brauchst du doch sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Ja? Du brauchst einen Körper, der etwas erlebt.
Kann dir nicht bewusst sein, dass du denkst?
Was soll denn?
Du kannst doch Gedanken haben.
Aber
Also kannst du dein Gedankenbewusstsein, also kannst doch ohne einen Körper bewusst sein.
Nee, ich behaupte, ein Bewusstsein ohne Körper kann meiner Meinung nach nicht existieren. Erstens muss ja das Bewusstsein, also wir müssen ja vom Gehirn ausgehen. Es wird ja immer das Gehirn, als Bewusstsein wird ja mit dem Gehirn identifiziert. Ja. Jetzt stell dir mal ein Gehirn vor, das kein Blut hat. Das geht auch gar nicht. Ein Gehirn muss durchblutet sein. Es muss Sauerstoff haben. Es muss Empfindungen haben. Ja. Der größte Teil des Gehirns sind Sinnesempfindungen. Es müssen Augen da sein. Es müssen Ohren da sein. Es müssen der Körper, der ganze Körper, habe ich ja schon oft hier gesagt, der ganze Körper ist ein Wahrnehmungsorgan. Der ganze Körper. Wir empfinden überall. Ja. Auch das ist ja ein wichtiger Teil der Vipassana-Praxis, der Meditation. Der ganze Körper ist Wahrnehmung. Ja. Also braucht das Gehirn den Körper, um überhaupt etwas wahrzunehmen.
Und ein Blinder, der nichts sieht, der tut seine Fähigkeiten woanders.
Genau, der ergänzt das durch oder ersetzt das durch andere sinnliche Fähigkeiten. Aber nur wenn sinnliche Fähigkeiten da sind, kann auch das Gehirn überhaupt funktionieren.
Also ich stelle mir das so vor, dass der Bauch manchmal bewusster ist als der Kopf.
Ja, ja, also oft, genau. Und das sagen ja viele, selbst Politiker oder so sagen, ich entscheide mit dem Bauch letztendlich. Oder Wirtschaftsleute, Manager in ganz hohen Positionen, wenn die gefragt werden, wie machen sie ihre Entscheidung, dann sagen sie oft, wenn ich ihnen ehrlich sein soll, ich entscheide mit dem Bauch.
Aber
das ist ja nicht der physische Bauch gemeint, sondern das Bewusstsein nach dem Tod erlischt, oder?
Ja, aber auch der Körper. Ja, also ja, es ist kompliziert. Ja. Das wäre jetzt ein neues Thema, ja.
Nein, ich denke eigentlich.
Des Alltags, das Alltagsbewusstsein erlischt. Okay, ja, aber nicht, das, nicht, ja. Nicht der Bewusstseinsstrom, ja. Aber das Alltagsbewusstsein erlischt mit dem Körper. Ja. Aber nochmal, wie gesagt.
Bei Raumschiff Enterprise gibt es ja so einen Robotermenschen immer, ja?
Ja.
Und der kann keine Gefühle empfinden.
Ja.
Und da steht auch kein Humor, also der lacht.
Ja, die ja, Mannschaft ja. Genau.
Der kann nicht drüber lachen.
Ja. Aber wir müssen gleich Schluss machen.
Es gehört ja auch zum Bewusstsein, also wir machen jetzt einen Fehler, oder man macht einen Fehler, wenn man meint, ein Gehirn könnte allein existieren.
Nein, eben.
Überhaupt ein Mensch könnte allein existieren.
Genau.
Es gibt keinen Menschen alleine.
Genau.
Ein Mensch oder Bewusstsein auch, da gehört die Geschichte dazu. Woher, wenn du sagst, du hast Worte, also du hast Gedanken. Die Gedanken bestehen ja großen Teil
eben.
Aus Begriffen auch.
Und Erinnerungen.
Was für Begriffe sollst du haben, wenn du nie eine Sprache gelernt hast? Oder was für Begriffe oder was für Vorstellungen sollst du haben, wenn du nie Erfahrung gehabt hast?
Genau.
Wie stellst du dir eine Erdbeere vor, oder kannst du eine Erdbeere, wenn du nie eine Erdbeere gesehen hast oder gegessen hast oder was davon gehört hast?
Ja.
Das heißt, man kann das nicht irgendwie so rausreißen und plötzlich was Populäres versuchen zu machen, sondern das ist alles ein komplexes System, was zusammenhängt.
Genau.
Und gerade das Bewusstsein, da gehört eine Geschichte dazu, da gehört ein Mensch dazu mit den ganzen sechs Sinnen, mit den Erfahrungen und so weiter. Sonst gibt es kein Bewusstsein.
Ja, ja,
du kannst natürlich sagen, okay, theoretisch, man könnte eine Maschine annehmen, die diese Fähigkeiten hat, aber die müsste man dann irgendwie. Also wenn es überhaupt gäbe, aber das ist grundsätzlich, denke ich, geht es nicht. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber dann müsste man sie anschließen an Menschen, an die ganzen Empfindungen, an die
Menschen. Genau.
Das geht ja alles.
Man müsste ihr sozusagen Erinnerungen beibringen, Erfahrungen beibringen. Der Mensch und das Bewusstsein ist hauptsächlich Erfahrung und Erleben. Ja.
Ja, aber das sind tatsächlich alles nicht wirklich Beweise.
Moment, was?
Also das sind aber eigentlich alles nicht wirklich Beweise. Eigentlich wird die ganze Zeit versucht zu erklären, dass es Dinge gibt, die nicht begrifflich sind, was wir hier annehmen und versuchen zu erklären. Weil das funktioniert mit diesen ganzen Beispielen, dass ein Gehirn aus Erfahrung besteht, eigentlich nicht richtig. Man kann sich überlegen, dass man die Struktur nachbaut. Man kann eventuell schon das Gehirn irgendwann scannen. Das heißt, wenn
wie
man annimmt, dass da die Erinnerungen drin sind.
Wie willst du denn ein Gehirn scannen? Ja, ich weiß, dass es gibt.
Man kann es zumindest mit diesen Argumenten nicht widerlegen, sondern die Frage ist einfach, gibt es etwas, was nicht begrifflich ist, was mit Begriffen nicht zu beschreiben ist oder nicht?
Okay, und du kannst
die Frage, du kannst eigentlich entscheiden.
Du hast recht, das ist also das eine ist einfach die Realität, weshalb praktisch es schwer wäre, so ein Gehirn oder Bewusstsein zu machen. Aber der tiefgreifendere Grund ist der, dass du eben dualistisch die Realität nicht wirklich erfassen kannst.
Genau.
Und deswegen geht es nicht.
Ja.
Weil dualistische Erfassung mit Begriffen und so fort, die ist zwar sehr, du kannst viele Sachen machen, die ist sehr mächtig, du kannst Flugzeuge bauen, du kannst Nahrungsmittel machen, heute sterben weniger Menschen, also hat es hier ungeheuer viel Hunger gegeben in der Gegend, alles das kannst du damit machen, Autos und so fort, aber es ist eine Näherungsweise. Ne?
Ja.
Du kannst, es ist immer dualistisch, die Realität ist komplexer, als wir sie dualistisch erfassen können, auch wenn das durchaus brauchbar ist. Ne?
Ja.
Also ich sehe das auch so, nur es wirklich schlüssig jemanden zu beweisen.
Nein, beweisen kannst du so.
Beweisen kannst du nur in Begriffen. Und deswegen geht es im Grunde genommen.
Der Buddha hat nie.
Diskussion nicht.
Der Buddha hat nie versucht, irgendetwas zu beweisen, sondern er hat immer er hat was dargestellt und dann hat er gesagt, und wenn du es nicht glaubst oder wenn du zweifelst, dann beobachte selber. Dann schau an dir selbst, was los ist. Und dann wird jeder zu der Erkenntnis kommen, dass nur ein Geist für sich oder ein Gehirn für sich nicht denken und nicht fühlen und nicht wahrnehmen kann. Ja? Dass es einfach nicht geht.
Das Das zweifeln eigentlich die Leute, die so extreme Wissenschaftsansätze verfolgen, die bezweifeln das.
Naja, gut, die haben halt ihre Vorstellung, aber ich würde sagen, sie werden damit scheitern. Da bin ich ziemlich sicher. Also dieses Konzept, einen perfekten künstlichen Menschen zu schaffen, wird ein großer Flop sein. Die größte Flop des Silicon Valley, und das hat ja schon viele, viele Flops in die Welt gesetzt, ja, und die kosten Milliarden. Okay, müssen wir hier leider jetzt abbrechen. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen angeregt und ich würde gerne würde mich freuen, über dieses ganze Thema auch weiter zu sprechen, anders mal oder mit Einzelnen. Also wenn einige von euch Interesse haben, mit mir über solche Dinge zu sprechen, dann bin ich jederzeit bereit und freue mich darüber. Ich sitze da oft in meinem Münstertal und vermisse da auch ein paar Gespräche. Ja. Also, jederzeit. Naja, nicht jederzeit, ja, das ist jetzt übertrieben. Aber, also nicht nachts um drei, aber wie gesagt, also ich bin offen für die Fortsetzung solcher Gespräche und wir werden ohnehin ja auch diese Abende fortsetzen und das ist ein Versuch, gleichsam mein Versuch, jetzt buddhistische Sichtweisen in Bezug auf unsere Gegenwart einzubringen, obwohl ich mir natürlich bewusst bin, dass das nichts an den Entwicklungen ändern wird. Ja, aber
vielen Dank für den heutigen Abend.
Ja.
Dankeschön. Ja. Dankeschön.